Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Shift, dem Podcast der Shift 3 Community. Ich habe heute einen sehr lieben Menschen hier in Hamburg bei schönstem Wetter. Gestern war es anders, aber heute sieht es richtig gut aus. Auf der berühmten Reeperbahn zu Gast, den ich noch gar nicht so lange kenne. Aber ich muss gestehen, mir ist dieser Mensch von Anfang an sehr sympathisch gewesen. Und als er mir dann noch erzählt hat, was er alles so macht und mit welchen Themen er sich beschäftigt, vor allem auch mit welchen Themen er sich neben dem Job beschäftigt, muss ich sagen, hat das noch dazu beigetragen, dass er mir noch sympathischer wurde. Herzlich willkommen, lieber Sascha Egner, dass du hier heute nach Hamburg gekommen bist und mein Gast bist.
Ja, hallo André, vielen Dank für die Einladung und ja, ich kann das nur zurückgeben. Wir haben letzte Woche auf der Transportlogistik, glaube ich, auch einen ähnlichen Satz benutzt. Liebe auf den ersten Blick war das, als wir uns im Oktober kennengelernt haben, natürlich auf kommunikativer Basis.
Ich brauche Puder, ich werde leicht rot, wenn man das sieht.
Da sieht man vielleicht nicht.
Nein, Sascha, es freut mich sehr gut. Riesig, dass du da bist, weil dieses Format ist ja so, dass wir natürlich über LogTech sprechen wollen, aber wir wollen vor allem über die Menschen sprechen, die die Geschichten dazu erzählen haben und nicht immer unbedingt in der ersten Reihe stehen. Du stehst natürlich sehr häufig in der ersten Reihe. Du bist heute, korrigier mich, aber in einer sehr verantwortungsvollen Vertriebsposition bei Lydia Voice. Und dein Leben ist die Kommunikation, wenn ich mal so sagen darf, die Sprache. Darum das dreht sich ja vieles bei dir.
Ja.
Sag mal, zurück in die Vergangenheit so ein bisschen. Na, wir fangen ja immer, ich sage immer, wenn wir die Zukunft bestimmen wollen, dann müssen wir natürlich auch die Vergangenheit kennen. Ich weiß jetzt noch gar nicht so viel über dich. Das interessiert mich natürlich brennend. Welche Dinge dazu geführt haben in der Kindheit, dass du so bist, wie du bist? Ich fange mal mit einer anderen Frage an. Was sind denn Dinge, die dich früher geprägt haben, also ganz früh, an die du dich erinnern kannst, die du heute noch an dir erkennst? Gibt's da Dinge?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin als Kind sehr christlich geprägt worden, tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt noch gibt oder ob Menschen es kennen, aber ich bin wirklich mit diesem Wort Nächstenliebe aufgewachsen. Mhm. Ja, und da haben mich meine Eltern sehr mit geprägt. Und von daher bin ich immer schon sehr offen auf andere Mitmenschen zugegangen. Grundsätzlich sind erstmal alle Menschen für mich gleich. Ne, und die Kommunikation dient dann dazu, rauszufinden, ob der Faden stimmt oder nicht, ob man einen Weg gemeinsam geht oder nicht. Aber erstmal bin ich grundsätzlich offen in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, das, was mich in der Kindheit am meisten geprägt hat. Mhm. Und der zweite Punkt ist Musik. Ich habe mit knapp 10 Jahren angefangen, Klavier zu spielen, ganz klassisch.
Interessant.
Und von daher habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, als du nach meinem Lieblingssong gefragt hast, weil ich gar nicht so viele moderne Dinge kenne, sondern eher so aus der Jugend heraus. Also ich bin niemand, der so mit dem normalen Stream mitläuft, sondern eher der dann auch mal mit dem Kopfhörer sich ans Klavier setzt und sich entspannt.
Sehr spannend.
Genau. Also
schon zwei sehr interessante Ankerpunkte, die du jetzt mir mitgegeben hast, die ich sehr interessant finde und auch neu über dich gelernt habe. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, aber nicht so tief. Und ich möchte nochmal auf das Thema, bevor ich auf Musik komme, auf das Thema Kirche kommen. Kirche ist ja heutzutage, ich selber auch, bin auch nicht wirklich kirchlich aufgewachsen, aber das nach der, Wendezeit, also kommen wir aus der ehemaligen DDR, hat das Thema schon Raum eingenommen, weil es Gemeinschaft irgendwo geschaffen hat. Also Kirche hat für mich was besetzt, war ein guter Freund von mir, der war bei uns in der Kirche orientiert, Familie, er hat das weniger gepusht, aber und wir haben dort eine Gemeinschaft, so eine Gruppe, eine Jugendgruppe gehabt. Wie war das bei dir? Du sagst familiär, ne? Das heißt, du bist ja im, in einem wahrscheinlich katholisch sprechenden Gebiet oder aufgewachsen. Ich vermute nur, erzähl mal einfach selber.
Ja, genau.
Wie bist du dazu gekommen und wie habt ihr das gelebt im Alltag?
Ja, also das Rheinland ist natürlich katholisch. Wobei ich jetzt vom Typ her bin, und das möchte ich einfach so nehmen, ich möchte erstmal grundsätzlich vom Christentum sprechen. Und da bin ich halt quasi aufgewachsen, weil es mir im Grunde, ich sag mal, nicht um die Institution selber geht, sondern eher um die Werte, die vermittelt werden.
Ja.
Und da ist halt das Thema genau, ne, Gemeinschaft, der eine ist für den anderen da, man kümmert sich vielleicht auch um Leute. denen es vielleicht nicht so gut geht.
Ja.
Ne? Also all diese Dinge, ne? Oder in Bezug auf, ey, da sind Menschen, die sind schon lange im Krankenhaus oder Menschen, die im Heim sind. Ne? Also wir haben das früher zum Beispiel dann noch als Jugendliche tatsächlich gemacht, ne? Dass man mal irgendwo ins, kann man sich heute vielleicht gar nicht vorstellen, mal ins Altenheim gegangen ist und den Leuten was vorgelesen hat.
Mhm.
Ja, also die so gar keinen haben. Ne? Und
ja,
das zählt für mich dazu. Und halt auch immer mal dieser Moment, der war bei mir sehr stark geprägt, vielleicht durch die Musik und ist es auch noch, das ist so mein Ruhepol, ja, wo ich mich halt einfach mal zurückziehen kann und
ja,
ja wirklich mal Andacht halten kann, wenn wir jetzt einmal in dem Kontext bleiben. Das ist zum Beispiel auch, wenn wir vielleicht nachher noch auf Familie kommen. Ne? Also meine Söhne werden jetzt ab Sommer auch beide auf ein katholisches Gymnasium gehen, ne? Wo auch dieses Thema Gemeinschaft, Andacht, Zusammenhalt ein unheimlich wichtiges Wertebild für meine Frau und mich sind.
Ja, ja, ich finde das sehr interessant. Du hast total recht, also unabhängig von der Religionsgemeinschaft, dass Kirche genau für mich das auch bedeutet hat. Also diesen Raum zu schaffen, dass man auch mal ins Altersheim geht, betreutes Wohnen geht, was auch immer. Einfach auch im sozialen Bereich Spuren hinterlässt. Und ich glaube, das hat die Kirche vielleicht nicht gut vermittelt in den letzten Jahren und die Familien vielleicht auch nicht gut vermittelt, dass es mehr ist, als jetzt zu sagen, ich glaube, eine größere Institution, der mich jetzt leitet und finde Fragen und oder Fragen auf meine Fragen alle Antworten. Sondern die Antworten liegen ja vielfach auch in uns. Und die liegen immer in uns. So, das heißt aber, einfach zur Ruhe zu kommen in dieser sehr stark medialen Welt, heute noch dazu, ist eine sehr, sehr spannende Basis. Und das erklärt, glaube ich, einige Entwicklungsschritte in deinem Leben.
Ja,
spannend. Und das Thema Musik greife ich auch gerne nochmal auf. Heute immer noch? Dass du heute auch immer noch am Klavier sitzt? Hast du dir das beibehalten? Hast du das fortgeführt? Weil ich kenne viele, die hören dann irgendwann auf und verlernen das und sagen, ach, Klavier müsste ich mir auch noch hinstellen. Viel zu viel Aufwand. Wie ist das bei dir?
Nee, also mag ich sehr. Ich habe dann gezwungenerweise ein E-Piano gewählt, um die Familie nicht zu sehr zu quälen.
Kopfhörer auf und dann,
Kopfhörer auf und dann hört man eigentlich nur noch das Klacken der Tasten. Nee, also mache ich nach wie vor natürlich viel zu wenig.
Ja.
Ja, klassisch ist immer, sind dann die Musikwünsche zu Geburtstagen, Weihnachten und diversen Festen. ich habe aber dann auch genug des Christentums auch sehr viel Orgel tatsächlich gespielt.
Oha, großer Respekt.
Da hatte ich jetzt lange Pause und war letztes Jahr nochmal glücklich, auf einer großen Orgel bei der Kommunion meines Sohnes zu spielen. Das macht mir halt richtig Spaß.
Da hast du alle Register gezogen.
Richtig, genau.
Ja, ist ja unglaublich.
Also, einmal leer gespült.
Du wirst jetzt lachen, ne? Ich bin ja total unmusikalisch. Ich habe zwar hier ein U2-T-Shirt an, aber ich kann nur Musik hören. Und hören
muss natürlich auch schlecht.
Ja, ja, muss man auch können. Aber das ist mein Lieblingsinstrument. Ich bin ein sehr, sehr großer Orgelfan. Ich mag Kirchenmusik, vor allem auch modern interpretierte Kirchenmusik.
Ja.
Ich höre mir auch gerne Bach an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich Kirchenmusik kriege, totale Gänsehaut. Also das ist
eine Gemeinsamkeit, ja.
Ja, unfassbar. Das ist ja super spannend.
Also wenn wir mal die Möglichkeit haben, dann...
Ja, ich organisiere eine Kirche. Und ich kenne auch einen, der hat ein Orchester jetzt mittlerweile, Classic Meets Pop. Da können wir sicherlich mal was zusammenbringen.
Auf jeden
Fall. Das ist interessant. Aber nochmal zurück, jetzt gar nicht so Fakten abfragen von der Vergangenheit, ne? Aber im Rheinland aufgewachsen, sagst du, hört man ja auch ein bisschen an deinem rheinischen Akzent, aber ganz, ganz wenig. Wann und wo war das? Wie alt bist du heute?
Ja,
ich habe keine Ahnung.
50.
50?
Ja, also im Weltmeisterschaftsjahr geboren.
Ja.
Im August. Also wir waren gerade 3,5 Wochen deutscher
Fußball-Weltmeister.
Ja. Genau. Und von daher auch relativ sportlich geprägt. Da kommen wir vielleicht auch noch mal zu.
Definitiv.
Und in Aachen geboren, in Aachen geblieben, in Aachen studiert. Meinen ersten Job 15 Kilometer vor Aachen begonnen. Mhm. Arbeite jetzt in Aachen. Also die Kaiserstadt ist Mainz.
Ja, spannend. Richtig, du hast das Thema ja schon Sport und Familie angesprochen. Ne? Jetzt hast du in der Jugend natürlich Gemeinsamkeit und Gemeinschaftlichkeit erlebt. Hat Sport schon damals einen Fokus in deinem Leben auch gehabt? War da überhaupt noch Zeit neben Klavierspielen und Co.?
Ja, also die hat man sich natürlich genommen. Und wenn du jetzt meinen damaligen Klavierlehrer fragen würdest, der würde dann sagen, ich habe immer gehört, wenn er zum Sportplatz gegangen ist, weil er da nicht so intensiv geübt hat. Aber auch das musste man, glaube ich, als gute Mischung sehen.
Mhm. Ne?
Auch da muss ich sagen, war ich meinen Eltern, aber auch dem Klavierlehrer sehr dankbar. Ne? Es gibt da so die harten Kerle, gerade damals, zur damaligen Zeit, ich meine, das ist 40 Jahre her.
Mhm.
Aber der hat immer Verständnis gehabt und gesagt, ne, lebe auch dein Leben, du bist auch nur einmal jung. Ja. Ne, und wenn ich dann doch zum Fußballplatz oder ein paar Bahnen gelaufen bin, dann war das genauso in Ordnung.
Das heißt, die Liebe zum Klavier war so ein bisschen, höre ich jetzt so raus, eher auch ein gewisses Maß an Zwang und sich überwinden. Und die Liebe zum Fußball oder zum Sport allgemein war dann eher die Freude am Spiel.
Ja, genau. Ja. Also man muss natürlich dazu sagen, das ist ähnlich wie wenn man natürlich in den Leistungssport einsteigt. Ja, so ist es bei einem Instrument auch. Mhm. Ne? Am Ende des Tages, wer nicht regelmäßig spielt und übt. Ich habe mal von einem berühmten Pianisten gehört, dass er gesagt hat, wenn ich nicht 4 Stunden am Tag spiele, dann hört es auch irgendwann mein Publikum. Ja, und wie gesagt, das ist wie bei Sportlern.
Genau, am Ende gibt es ja verschiedene Philosophien auch beim Sport darüber. Die sagen, über die Anzahl der Wiederholungen kannst du auf ein gewisses Level kommen, auch in dem Top-Bereich. Und andere sagen, okay, du musst schon im Vorfeld deine Passion ja eigentlich, wenn du das auf so ein top-professionelles Level bringen willst. Ich glaube, du hast nicht den Beruf des Organisten gewählt. Sagen wir es einfach mal so. Ne?
Genau.
Wahrscheinlich hättest du es gekonnt, wenn du gewollt hättest.
Leider nicht, weil genau dann fehlt irgendwann der Ticken. Also ich habe mein bester Kumpel, mit dem ich groß geworden bin, der ist das tatsächlich. Ja, also der spielt in Notre Dame, in Japan und überall, auch Konzerte. Ja, wir sind natürlich auch mit der gleichen Liebe quasi aufgewachsen. Ja, aber das ist wirklich die Geschichte. Also wenn ich auf dem Fußballplatz war, dann saß er noch auf dem Klavierhocker beziehungsweise auf der Orgelbank.
Ja.
Und das hat man irgendwann gehört und deshalb habe ich dann doch was anderes gemacht in meinem Leben.
Ja. Okay, dann aus dem Elternhaus heraus entschlüpft, du hast angesprochen, ein Studium. Jetzt ein bisschen, war für dich klar, dass du immer in der Logistik arbeiten willst?
Nein, ich habe ganz verrückt mich damals entschieden, Chemie zu studieren. Mhm. Das wurde mir aber dann irgendwann so dröge und dann habe ich mich dann auch schon im Kittel in diversen großen Unternehmen gesehen, und was ich mir da nicht vorstellen konnte. Und um die Jahrtausendwende, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, war das erste große Rufen nach IT-Kräften. Mhm. Ja, Thema Green Cards. Und man hat dann auch in Deutschland selber rekrutiert und hatte dann die Möglichkeit, mit einem abgeschlossenen Grundstudium in ein Projekt der EU einzusteigen. Ich konnte dann meinen IT-Master machen, wechseln. Das Ganze wurde vom Europäischen Sozialfonds gesponsert. Es waren Firmen in dem Pool, die dann auch quasi nachher die Absolventen abgegriffen haben. Mhm. War wirklich super, muss ich sagen. Man hat sogar Taschengeld bekommen, dass man nur nicht Kellnern gegangen ist, um kein Semester zu verschwenden. Dass man quasi nach 4 Semestern dann noch durch war und dann in die Arbeit eintreten konnte. Und das habe ich gemacht und bin somit erstmal in der IT gelandet, aber bei einem Unternehmen, was auch Logistiklösungen letztendlich vertrieben hat.
Genau. Ja, also dann auch ein, sag ich mal, auch spannender Werdegang, über die IT zu kommen und dann die Passion irgendwie oder die Liebe für die Logistik zu entdecken, ne? War das von Liebe auf den ersten Blick? Jetzt wie bei uns beiden? Oder war die Liebe zur Logistik, kam die erst nach und nach?
Nein, also die kam sofort. Ich muss sagen, die kam an meinem ersten Arbeitstag. Also ich habe in dem Unternehmen angefangen und bin dann an dem Nachmittag, das werde ich nie vergessen, das erste Mal direkt zu einem Kunden mitgefahren und habe mich wirklich in diese Prozesse, die ich gesehen habe, die zu optimieren, wirklich verliebt. Habe dann auch irgendwann in meinem Werdegang, also ich habe in dem Unternehmen klassisch als Software- bzw. Datenbankentwickler angefangen. Und ja, das Unternehmen und ich haben relativ schnell gemerkt, hey, das ist es nicht. Mhm. Den setzen wir eher auf Kommunikation, Projekte, Vertrieb. Und das Ganze halt untermauert durch die Liebe zur Logistik, mir Prozesse anzuschauen.
Mhm. Aber in dem Unternehmen, das war eher die Rolle, die nicht gepasst hat, aber das Unternehmen selber hat für dich gepasst.
Ja, hat gepasst. Ja.
Wie hast du den Weg dort genommen?
Also du bist ja, also ich war 17 Jahre da, genau. Das heißt, das Unternehmen hat gepasst.
Ja.
Bin dann quasi von der Entwicklung her zum Thema Projektmanagement. Dann bin ich irgendwann in den Bereich Pre-Sales gerutscht, wie das halt dann schon mal ist, dass man so technisch schon in der vorbereitenden Anbahnungsphase vom Vertrieb dazugenommen wurde. Und irgendwann hat man erkannt, eigentlich könnte auch Vertrieb machen. Und dann habe ich Vertrieb gemacht. Dann hatte ich damals einen sehr gönnenden Geschäftsführer, das muss ich sagen. Der hat auch ähnlich wie du das gestern in deiner Story genannt hast, beim Praktikum, ja, der hat dich genommen, weil du Zehnkämpfer bist und irgendwie was erreicht hast oder erreichen kannst und Biss hast. Bei mir war es so, dass er im Vorstellungsgespräch gesagt hat, ich weiß noch nicht genau, was ich mit Ihnen anstellen soll, aber Sie gefallen mir und wir machen das für Sie passend.
Ja.
Das war so auch ein prägender Satz. Ja, dann hat er mich sogar nochmal aus dem Vertrieb rausgenommen, hat gesagt, nee, wir machen jetzt nochmal eine Basis quasi für dich. Du übernimmst jetzt nochmal diesen kompletten operativen Teil, ne, Entwicklung, Service, Projekte. Und ja, der ist dann irgendwann gegangen, hat mir dann auch die letzten 7 Jahre die Geschäftsführung übergeben mit ca. 70 Mitarbeitern. Und auch da habe ich mich dann wiederum, weil ich es konnte und wollte, dann eher wieder auf den Vertrieb und große Key-Account-Kunden weltweit gestürzt.
Ja, genau. Und diese Geschäftsführertätigkeit, war das für dich eigentlich eine Bestätigung deiner Arbeit oder war das was, wo du gesagt hast, also so schätze ich dich nicht ein, aber vielleicht ist es ja so, auch ein Thema fürs Ego, dass man sagt, man hat so einen Geschäftsführertitel? Wie würdest du das einschätzen?
Nee, also fürs Ego, nee, das brauchte ich nicht. Es war damals auch viel Verantwortung. Mhm. Ja, hatte aber zum Glück auch, sage ich mal, auf entsprechenden Positionen im HR, im Accounting, dann auch in der Operative, wirklich Menschen, die ich sehr gut kannte. Ja, und im Endeffekt haben wir als Team agiert. Mhm. Also das war mir immer sehr, sehr wichtig. Bin da eh nicht so der Generalist.
Ja. Ne,
und deshalb war mir auch der Titel und die Position, dass man am Ende entscheiden muss, unterschreiben muss und dafür gerade stehen muss. Das ist selbstverständlich.
Ja.
Aber da war mir im Grunde immer dieses kleine Board, um das Wort mal zu nennen, immer sehr wichtig und der Austausch mit den Kollegen auf Augenhöhe.
Ja, ich glaube, ich frage nur das so deswegen, weil ich natürlich auch viele Gespräche führe mit Menschen, die mich jetzt auch fragen. Ne? Jetzt bist du nicht mehr Geschäftsführer, jetzt bist du da raus bei deinem Unternehmen. Wie gehst du damit um? Ist das jetzt nicht ein Rückschritt? Wieso machst du jetzt einen Podcast? Ne? So Sachen, ne? Wo ich sage, ey, weil ich da Spaß dran habe und weil ich was lerne, weil das für mich Therapie ist, die Dinge, die ich nicht so gut kann, besser zu machen. Mhm. Ob da jetzt ein Titel hintersteht oder nicht, das war mir früher, ich bin ehrlich, auch mal wichtig, aber es hat sich geändert. Gehabt zu haben, ist ein schöner Spruch, den man aufgegriffen hat, befreit vom Haben müssen.
Ja.
Und du sortierst die Dinge aus, wenn du sie mal hattest, ob sie dir noch wichtig sind oder nicht. Dass ich was bewegen möchte, so wie du auch, ja, heute auch was bewegst, das ist ja unbestritten. Und deswegen komme ich nochmal zurück auf den Satz deines damaligen Geschäftsführers, als er dir diese Verantwortung gegeben hat. Also ich weiß noch nicht, was ich mit Ihnen anstellen kann, aber ich will sie haben. Ohne Eigenlob, das klingt jetzt blöd, dass ich dich danach frage, müsste ihn fragen. Was waren dann das genau die für Eigenschaften, die dich damals und heute vielleicht auch noch an der Stelle selbst auszeichnen, wo du sagst, ja, das ist Sascha.
Ja, also ich glaube, weil ich weiß, dass er das auch in einem Referenzcall
deswegen meines ich die jetzigen Frage so blöd, ich muss sie trotzdem
nein, aber ich kann nicht, darüber kriege ich aber den Weg, ohne mich selbst zu beräuchern.
Ja, genau.
Ich weiß, also als ich in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, angefangen habe, das ist ein Referenzcall zwischen dem ehemaligen und einem der Geschäftsführer gab und ein Thema war klar, dass ich halt, ich sag mal, Ehrgeiz ausstrahle, sehr zielstrebend bin und authentisch bin. Also ich glaube, das war auch das, was er in den, das waren sogar 2, 3 Vorstellungsgespräche, also wir haben uns so ein bisschen angeschnuppert damals und ich glaube, dass das so der rote Faden ist, der mich beschreibt.
Mhm. Ja, und das sind, denke ich, auch wichtige Eigenschaften in der heutigen Zeit, die wir alle eigentlich brauchen. Ne? Also Authentizität wird immer mittlerweile ja auch, ich sage das ja auch von mir, authentisch steht auf meiner Webseite. Ne? Dann kannst du wieder Leute lesen, die finden authentisch doof und dann finden welche gut. Am Ende geht es doch nur darum, was wir selber sehen. Und ich sag mal, wir haben hier ein paar Spiegel um uns herum, wir müssen in den Spiegel gucken können. Und wenn wir sagen, wir sind irgendwie nicht, ich sag's das Wort jetzt mal, wir sind keine Arschlöcher, sondern versuchen auch an unseren Kollegen, Mitarbeitenden, unseren Kunden, für alle irgendwie einen Wert zu schaffen gemeinsam, dann ist das doch eine schöne Einstellung, ne? Finde ich jedenfalls.
Total. Also vielleicht dann liegt der schwarze Peter bei dir nicht von der Wortgebung. Wir hatten jetzt 30-jähriges Jubiläum und haben auch so ein Video quasi gemacht und viele Mitarbeiter zu Wort kommen lassen und das dann zusammengeschnitten. Und ein Kommentar wirklich eines Projektleiters war, die Firma, wo ich jetzt arbeite, Top-System, ist eine arschlochfreie Zone.
Mhm. Tipptopp.
Auf einen Punkt.
Ja, tipptopp. Ja, absolut. Also schönes Zitat, greife ich auch. Ich habe auch einen anderen guten Kollegen, der genau auch in diese Richtung und diese Kerbe schlägt. Und das ist wichtig, weil dann kann man auch andere Ergebnisse erzielen als vielleicht der Wettbewerb. Hm. Zurück zu dir, zurück zur Person. Auf dein Business kommen wir gleich noch.
Ja.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, klar.
Sind mittendrin. Sport haben wir angesprochen. Ne? Mhm. Du hast deinen Weg als Geschäftsführer genommen, bist heute, ganz sagen, bei Top System, Lydia Voice, euer Produkt, bist da erfolgreich unterwegs. Aber es gibt ja auch den Familienmenschen. Ne? Ich weiß, da gab es ja so ein paar Gemeinsamkeiten, auch über den Sport haben wir auch viel gesprochen. Ja. Deine Kids, machen die auch Musik? Weil Sport machen sie.
Ja. Ja.
Erzähl mal ein bisschen. Wie sind die dazu gekommen? Hast du sie wie beim Klavier geschoben oder wurden sie gezogen? Hat sie irgendwas angereizt bei gewissen Themen?
Ja, jetzt wird es kritisch.
Ja,
jetzt wird es kritisch. Also,
authentisch und ehrlich.
Ja? Immer. Ja. Sie machen keine Musik.
Ja.
Ja, weil genau ich auf der Ebene das nicht wollte, dass in irgendeiner Situation der Zwang entsteht, Papa hat Musik gemacht und dann müssen wir das auch. Dazu kommt halt noch, vielleicht mal ganz kurz zurück, dadurch, dass ich halt schon lange Musik gemacht habe, habe ich dann zum Beispiel auch während des Abis, während des Studiums mir auch das ein oder andere Geld verdient, indem ich halt Klavierunterricht gegeben habe. Und da habe ich so viele kommen und gehen sehen. Ne? Also die Eltern haben große, schwere Klaviere gekauft, in 20 Stunden investiert und irgendwann hat der Junge oder das Mädchen einfach festgestellt und vielleicht der Lehrer auch, es ist einfach nicht deine Passion, es macht keinen Sinn. Und das ist halt auch was ich im Grunde den Kindern mitgegeben habe. Ne? Also das Klavier ist da, wenn ihr wollt, schaut. Mhm. Wenn ihr ein anderes Instrument braucht, gerne, können wir drüber sprechen, aber lasst euch da einfach treiben. Und der Punkt ist der, meine Frau ist auch passionierte Leichtathletin gewesen und da war dann schon eine gewisse Nähe zu unserem Heimatverein und da muss man sagen, haben wir dann doch beide Kinder mal mit in die Bambini-Gruppen genommen und haben dann, ich sag mal, eine Mischung aus ein bisschen Breitensport, Laufen, Hüpfen und Gänseblümchen pflücken im Stadion benutzt, um dann quasi diese Liebe dahin zu entwickeln.
Ja.
Und so ist das quasi gekommen.
Es ist ja, glaube ich, auch ganz normal, weil kein Kind der Welt würde mit 4 oder 5 oder 6, 7 Jahren sagen, ich will jetzt zur Leichtathletik. Oder ne, das, mit dem Fußball ist es vielleicht noch ein bisschen selbsterklärender. Ne?
Genau.
Aber diese Liebe zu etwas, ich glaube, das Wichtige ist doch da, dass man Angebote bietet als Eltern. Dass man sagt, probier dich aus. Ne? Ja. Nimm mal einen Handball in die Hand, mal einen Volleyball in die Hand oder mal einen Fußball in die Hand. Mhm. Und bei der Leichtathletik ist es ja eigentlich so schön und das hat mich auch immer fasziniert, dass du unheimlich, die Liebe zur Bewegung, ne? Egal ob du jetzt schon irgendwie nur läufst oder nur springst oder wirfst, du hast halt ein unheimlich breites Spektrum. Und Menschen sind einfach auch dafür gemacht, sich zu bewegen. Sie sind nicht dafür gemacht, irgendwie nächtelang nur vorm Rechner zu hocken. Ja? So wie
so ist das.
Ich kenne da gewisse Jugendliche, die dann, wenn sie mal verletzt sind, dann die Liebe zum Fußball nicht mehr so haben. Ich möchte jetzt keinen hier ansprechen, vielleicht hört er das ja mal irgendwann. Aber sich einfach mal zu bewegen, diesen Bewegungsdrang zu entwickeln. Und es ist ja trotzdem dann so, dass die Kinder ihren eigenen Weg gehen, ihren eigenen Kopf haben, was ja gut ist. Aber ich denke mal, diese Angebote zu schaffen. Und dieses Annehmen war denn da bei deinen Kids, richtig? Die haben ja dann irgendwie eine Passion, irgendwie eine Freude daran empfunden, sich zu bewegen oder auszuprobieren?
Richtig, also das muss man sagen, da haben sie von vornherein halt Spaß und Freude dran gehabt. Ne, sie haben dann zwischendrin auch mal einen Handball in die Hand genommen, mal einen Fußball. Mhm. Jetzt mittlerweile ist der Kleine, der auch schon 10 ist, auch zum Fußball gewechselt. Mhm. Das heißt, der spielt Fußball im Verein und der Große ist halt nach wie vor Leichtathlet durch und durch.
Ja. Siehst du die Verbindung zwischen Sport und Business? Welche Parallelen siehst du dort?
Ja, also die sehe ich auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir grundsätzlich natürlich im Business ebenso erfolgreich sein wollen wie im Sport. Das ist das eine. Wenn ich jetzt mal den Leichtathleten rausnehme, wir haben ja gemeinschaftlich daran gearbeitet, dass für ihn auch klar ist, dass es nicht immer der erste Platz sein muss, aber dass es darum geht, persönliche Bestleistung zu bringen. Ja, der Gegner ist das Maßband und die Stoppuhr und nicht vielleicht das Podest. Und ich glaube, dass das im Business genauso zählt. Ja, wenn ich jeden Tag mein Bestes gebe, und das kann vielleicht auch jeden Tag unterschiedlich sein. Ja, man hat mal einen Tag, da hast du einen Pitch, da denkst du selber, du bist Gottfaser und besser kann man es nicht machen.
Ja.
Ja, und manchmal kommt man vielleicht auch zu einem Termin, wo man sich einfach unwohl fühlt. Man hatte noch drei unangenehme Telefonate im Auto, ja, und kann sich dann trotzdem vielleicht im Fahrstuhl motivieren, auch wieder zumindest nah an die Bestleistung ranzukommen. Mhm. Das ist aber richtig Arbeit.
Ja.
Ich glaube, dass das so die Parallelen sind.
Das ist ein sehr spannender Fakt. Finde ich super spannend, dass du das sagst, dieser Wettbewerb mit sich selbst. Mhm. Also auch da wieder die Parallele zum gegen sich, für sich, ja. Das gegen sich ist ja kein Wettkampf gegen dich selber, sondern ein Besserwerden, dass du dich eigentlich nur mit dir selbst vergleichst. Das ist auch immer die Kritik an der Leichtathletik in den Einzeldisziplinen. Ich habe immer erlebt, dass in den Einzeldisziplinen viel mehr Kollegialität geherrscht hat, weil es genau das war, weil die nicht ums Podest nur gekämpft haben, sondern eigentlich um ihre Bestleistung, um dich jeden Tag zu verbessern, auch wenn es mal zurückgeht, auch mal dich rauszunehmen und dann wieder anzugreifen, deine eigene Leistung zu optimieren. Das ist ein super spannender Fakt. Das ist auch, denke ich, was wir heute gerade, wenn Karrieren beginnen, ne? Und wir sehen ja eine relativ große Bedrohung, gerade bei den Einstiegsjobs. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast, aber ich habe da jetzt relativ viel drüber gelesen. KI, ihr macht ja auch KI, mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen auch, ein bisschen in diese Geschäftswelt rein. Dass gerade bei den Anfangsjobs, also wo früher klassisch ein Juniorberater oder ein Juniorentwickler reingegangen ist, wirklich mit dem Junior-Titel dann auch, dort lernen konnte, dass diese Räume für die Entwicklung ja auch bedroht sind. Das heißt, so ein Habitat wie, ich kann mich gerade die ersten 2-3 Jahre entwickeln in seiner Firma, sind ja bedroht. Das heißt, wir müssen ja eigentlich heute dann auch vielleicht Parallelen aus dem Sport ziehen, wo wir sagen, diese, ja, nicht nur Resilienzen, aber auch diese Wandlungsfähigkeit etc. und vor allem auch andere Eigenschaften schon mitbringen von vorne, als dass es vielleicht in der Vergangenheit gereicht hat. Mhm. So, und beim Sport ist es ja auch so. Du brauchst ja Durchhaltevermögen, du brauchst einen Biss, du brauchst also Ehrgeiz ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Ich bin immer am Erforschen, wo kommt das her? Also dieses Thema Ehrgeiz. Hast du eine Idee, wo Ehrgeiz herkommt? Ist das Motivation? Ist das Wertschätzung von anderen? Ist das, ziehst du das aus dir selber raus? Ziehst du das an den Ergebnissen raus, dass du sagst, oh, ich kann was ziemlich gut? Was beobachtest du bei deinem Sohn? Der ist ja sehr ambitioniert, ist ja richtig toller Leichtathlet. Ich darf das ja immer so ein bisschen mitverfolgen, guckt dann Ergebnisse von damals und sagt, Mensch, der ist richtig gut unterwegs. Mhm. Und wo kommt sein Ehrgeiz her?
Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich, wie du gesagt hast, es ist schon eine Mischung. Ja, es ist auf der einen Seite so ein bisschen Anerkennung, ja, wobei man sagen muss, dass natürlich in der Nischensportart, was Leichtathletik ist,
mittlerweile?
Mittlerweile auch gar nicht so groß geschrieben ist. Mhm. Also da vielleicht auch nochmal zur Welt heute. Ne? Also er hat manchmal eher Probleme in der Schule, dass er Leichtathlet ist. Und da vielleicht auch im Klassenspiegel das nicht gewertschätzt wird, weil sie damit nichts anfangen können.
Ja. Ne? Ist das nur wegen der Leichtathletik oder allgemein?
Nee, nur wegen der Leichtathletik.
Ja. Ne? Also ich habe ein Beispiel gehört von jemand auch, Bekanntes, war beim anderer Sportart, Europameisterschaften, und das wird überhaupt nicht von den Lehrern anerkannt. Mhm. Und das kann doch nicht sein. Ja. Am Ende leisten hier Schüler was Überdurchschnittliches noch neben der Schule. Mhm. Und dann wird darauf gepocht, dass irgendwelche Leistungen abgerufen werden mit einer Prüfung, die auch in der Woche verschoben werden kann. Wie ist es da bei dir?
Nein, also da muss ich sagen, da sind wir bei uns an der Schule wirklich sehr gut aufgestellt, weil die Direktorin auch ehemalige Leichtathletin ist.
Okay, also auch wieder Verbundenheit hat.
Verbundenheit hat, da wird definitiv Rücksicht genommen. Und genau, wenn mal irgendwas ist, dann brauchen wir auch wirklich nur die Hand heben und dann ist da Verständnis für da. Mhm. Nee, da geht es eigentlich eher fast wirklich ums Schülerumfeld. Ja, dass die anderen einfach, weil sie die Sportart nicht kennen, weil sie die Leistung nicht beurteilen können, halt einfach einen Haken dran machen und sagen, ja, sprechen wir nicht drüber. Mhm. Ne, von daher macht er schon viele Dinge, und jetzt komme ich da wieder darauf zurück, zum Thema Ehrgeiz, glaube ich, schon viel für sich selber aus. Mhm. Und es ist tatsächlich, glaube ich, ganz einfach, also das Buch einer der bekanntesten deutschen Weitspringerinnen gelesen, da steht das klar drin. Für mich zählt nur das Maßband. Es hat es immer und das wird es auch immer. Mhm. Ja, ich habe nur einen Gegner.
Ja.
Ja, das ist der Balken
und
das ist das Maßband. Ja. Und das ist halt bei meinem Sohn genauso.
Ja. Ne,
für jede Zehntelsekunde, für jeden Zentimeter, der weitergeht, da zerreißt er sich.
Mhm. Ja,
und das ist, glaube ich, so das Thema. Warum er das so tut?
Das ist eine, das ist die spannende Frage, dieses Warum. Das, ne? Warum tut er das? Ne? Und ich glaube, das ist auch eine dieser ja, Psychologen würden vielleicht sagen, ist alles gelöst, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach so individuell auch, es ist einfach ein Mysterium, würde ich es fast mal nennen, ne? Wo dies herkommt. Und das lässt mich auch manchmal daran zweifeln, dass wir dann doch alle eine Chancengleichheit haben. Auf jeden Fall haben wir sind einfach mit einem genetischen Pool geboren. Der ist einfach so. Unsere Vorfahren prägen das schon in gewissem Maß mit. Aber ich denke, dann drumherum lassen sich noch viele Facetten beeinflussen. Ja, gerade Angebote schaffen, wie ihr den Kindern Angebote gemacht habt oder wie auch in den Unternehmen, ich versuche mal ein bisschen den Kontext auch von Mensch zum Unternehmen zu bringen, ist es ja auch so, dass wir halt die Talente, die Menschen mitbringen in die Unternehmen, einfach vielleicht auch anders herauskitzeln. Mit so Aussagen wie dein damaliger Chef, ich weiß noch nicht genau wofür, aber wir probieren es aus, weil ich weiß, dass die Grundeigenschaften stimmen. Und das ist doch eigentlich eine wunderbare Basis, dass man sagt, okay, ich muss einfach nur schauen, wo kann ich den größten Mehrwert bringen.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist für mich auch, es hat so eben auch nochmal in der Frage formuliert, also ich glaube, was man auch braucht und da muss man auch den jungen Menschen und den Talenten Raum schaffen, wie du gesagt hast, über einen längeren Punkt. Man braucht auch einfach Versuche.
Genau.
Also ich sehe das immer wieder, ja, am Ende des Tages, umso öfter du Dinge machst, über eine Hürde gehst, Hochsprung machst, Weitsprung machst, umso besser wird das. Ja, das, nur Talent hilft nicht.
Nee, und du musst auch mal dreimal übertreten dürfen und sagen, so, warum habe ich denn heute übertreten? Und das mal auch, waren die Tage davor nicht so gut? Habe ich so trainiert, wie ich hätte trainieren müssen? War ich vielleicht ein bisschen zu lange wach? Was hat dazu geführt, dass ich heute nicht meine Bestform abrufen konnte? Ne?
Ja, und wenn ich vielleicht drei Versuche habe, das ist zum Beispiel dann auch so eine mentale Stärke, die dann, glaube ich, auch gebildet wird, ist dann auch einfach, du hast halt den zweiten Fehlversuch und dann hast du nur noch einen. Ja, und was machst du dann? Siehst du vielleicht Kopfhörer auf, nimmst mal ein bisschen Musik auf oder hüllst dich in eine Decke ein, willst auf jeden Fall für dich sein. Ja, und dann schaffst du es halt aus dir heraus, da halt richtig einen rauszuhauen, um es mal so zu sagen.
Ja,
und ich glaube, dass auch gerade dieser Sport dann auch nochmal so eine innere Ruhe vermittelt. Ne? Wir sehen das auch mit den Leistungen in der Leichtathletik verglichen zur schulischen Leistung oder dann vielleicht auch später mal im Job. Es geht halt beides gut überein. Ja, er kann halt wirklich Dinge von jetzt auf gleich abrufen. Ne, im Notfall werden halt die Lateinvokabeln dann mal im Mannschaftsbus auf der Rückfahrt von einem Wettkampf. Ja, aber es funktioniert halt toi, trotzdem.
Ja, also ein gewisses Maß an Verantwortung, Pflicht, aber auch Motivation zu entwickeln, das ist schon bei den Sportlern sehr, sehr groß geschrieben. Und auch für den Arbeitsalltag lässt sich wirklich super viel übernehmen.
Bin ja klar, auf jeden Fall.
Bei dir. Für dich selber, was motiviert dich jeden Tag eigentlich aufzustehen und den Job zu machen, den du machst? Erzähl mal ein bisschen über deinen Job, Frage 1. Was ist so aktuell dein Arbeitsspektrum? Was sind die Themen, die dich da antreiben? Und was motiviert dich als Person? Warum machst du das, was du machst?
Also ich bin im Bereich Lydia Voice halt für den gesamten Sales- und Marketing-Part verantwortlich. Sales gehört ein bisschen mehr bei uns dazu. Ja, ist natürlich klassisch Inside Sales, Direct Sales. Bin aber auch für das gesamte Thema Partnermanagement verantwortlich, also auch für den Reseller-Bereich, den wir natürlich vertreiben, weil wir nicht nur direkt quasi an Endkunden vertreiben. Wir haben aber auch für spezielle Regionen in der Welt, die wir selber betreuen, wo er und Partner keine Auslandsgesellschaften hat, haben wir die Situation, dass wir das über Business Development Manager quasi abbilden. Und das sind die Bereiche, wo ich quasi für verantwortlich bin, also erstmal vom Beantwortungsgrad her. Ich aber immer schon für Sales gebrannt habe oder sehr lange und sehr, sehr gerne und auch von den Kollegen akzeptiert immer auch meine eigenen Key-Accounts habe, die ich betreue, was mir sehr viel Spaß macht. Und das ist das, was mich quasi so tagtäglich rumtreibt. Also die normale Administration als Führungskraft bis hin selber auch nochmal einen Pitch machen zu dürfen und in eine Vertragsverhandlung einzusteigen, gemeinsam im Legal quasi bis zum Ende auszufeilen und dann irgendwann die Unterschriften drunter zu setzen.
Und hat sich der Sales in den letzten Jahren für dich verändert? Ich sag mal, dieses allgemeine diese Geräusche, die ich weiß gar nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Es ist ja heute super laut. Jeder ist der Beste, jeder hat die richtige Lösung und für die Kunden ist mein Gefühl, wird es immer schwieriger, die entsprechenden Player herauszufinden. Ihr seid natürlich sehr speziell mit eurem Angebot, aber hat sich Sales für dich verändert in den letzten Jahren? Vielleicht auch wegen den Kunden, weil da andere Leute sitzen auf der anderen Seite?
Ja, selbstverständlich. Also man muss schon sagen, wie gesagt, ich bin dann doch schon mittlerweile 50 Jahre alt.
Ja, ja.
Und das merkt man auch nicht. Dankeschön. danke. Nein, aber man muss schon merken, dass natürlich, ich sag mal, neue Generationen jetzt einfach auf der Gegenseite sitzen, jüngere Generationen, die natürlich einen ganz anderen, ich sag mal, Aufklärungsfaktor haben, ja, die halt einfach viel mehr wissen, ja, als es vielleicht früher so war. Da war halt jemand dafür verantwortlich, der war für anverantwortlich. Dann gab noch so mal jemand aus der IT. Ja, heute in der Runde, IT-mäßig kann irgendwie jeder zumindest bis zu einem gewissen Grade mitreden. Ja, also die Leute sind dann viel aufgeklärter, gehen meiner Meinung nach viel vorbereiteter in die Termine rein, ja, weil das natürlich auch viel einfacher ist, heutzutage Informationen zu kriegen. Ja, ich will nicht zu früh mit dem Wort KI anfangen, aber im Notfall frage ich halt einfach mal geschickt ab und bekomme zumindest schon mal meine Ideen, um was geht es. Ja, das heißt, ich fange bei einem Pitch halt nicht bei Null an, was früher dann vielleicht hier und da schon mal war, auch wenn man eine Einladung bekommen hat. Glaube, dass wir nach wie vor im Sales auch immer noch so ein bisschen das Thema Corona-Nachwehen haben. Ja, also da ist mir nach wie vor, aber weil ich halt auch alte Schule bin, immer noch sehr wichtig, die direkte Kommunikation, persönliche Kommunikation. Ich erlebe das hier und da immer wieder, wenn ich da mal schreibe, ja, dann komme ich zu Ihnen. Ja, dann habe ich manchmal so den Eindruck, dass auf der Gegenseite die Fragezeichen in den Augen stehen, will das wirklich tun?
Ja. Wieso kommt der jetzt?
Wir setzen doch nur für anderthalb Stunden an. Ja, aber das sind gute anderthalb Stunden.
Ja, absolut.
Das sind so, glaube ich, die Herausforderungen, die da sind. Und klar, dass natürlich auch gewisse Themen, wir haben es, glaube ich, eben schon mal mit dem Kaffee angesprochen, dass auch hier und da natürlich bei den Kunden Reizüberflutung herrscht. Also man wird doch sehr, sehr stark immer wieder und immer wieder penetriert. Ne? Also wenn ich jetzt nur mein Beispiel nehme auf LinkedIn, also ich glaube, jeden Tag schreiben mir 5 erfolgreiche Menschen mit tollen Ideen, wie ich jeden Tag 1000 super qualifizierte Leads bekomme. Ja, die erfinden das Rad, glaube ich, jeden Tag neu oder auch vielleicht nicht, aber und du kannst ja irgendwann gar nicht mehr sortieren, was tritt an dich ran. Jetzt haben wir sicherlich den Vorteil, dass wir in einer Nische sind und die Anfrage dann doch relativ konkret ist.
Trotzdem spannend, was du sagst. Also gerade das Thema vorbereitet sein, dass die Leute heute viel mehr wissen. Das heißt, du kommst natürlich mit einem ganz anderen Set an Informationen dorthin. Das heißt, du strukturierst deine Arbeit ja auch anders. Genau. Musst du auch anders strukturieren. Und die Fragen sind wahrscheinlich dann auch schon spezifischer, hast du ja auch, glaube ich, auch gesagt.
Richtig.
Nichtsdestotrotz, ihr habt natürlich ein gewisses Maß an USP, was du mitbringen kannst schon mal. Zum Produkt selber. Ich habe ja letztes Jahr erst so richtig mal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ihr unterstützt Kommunikation. Also Logistik ist ja Kommunikation. Ja. Die Frage der Sprache in dem Logistikprozess. Wie, musst du natürlich jetzt auch natürlich sagen, natürlich sehr wichtig, aber deswegen stelle ich die Frage anders. Wie siehst du die Entwicklung in den nächsten Jahren zum Thema Sprache im Lager oder auch im Logistikprozess? Ist das was, wo du prädiktiv sagen kannst, das und das glaubt, die wird eintreten? Also Scanner raus und das rein und oder in speziellen Bereichen. Wie wird sich das entwickeln? Also mal den Blick in die Zukunft, 2030, wie werden wir in gewissen, aus eurer Sicht, bei euren Kunden, die mit euch arbeiten, wie werden wir da arbeiten?
Ja, also grundsätzlich, das ist natürlich so, ich sag mal, über so einen Pitch haben wir uns ja auch quasi kennengelernt, Automation versus manueller Picking-Prozesse, erstmal allgemein gesprochen. Ich glaube natürlich, dass die Automation und auch autonome Prozesse, was natürlich auch immer größer wird, dass die natürlich anwachsen werden in den nächsten Jahren, also gerade bis 2030. Nichtsdestotrotz wird es so sein, dass wir einfach durch den Consumer, der am Ende hängt, ja, also selbst wenn ich den Retail nehme, klar, da wird dann irgendwo der Point of Sales beliefert, aber am Ende gibt der Kunde vor, was er denn alles gerne Schönes in den Regalen hätte, ja, und in welcher Auswahl, in welchem Frischegrad. Und deshalb wird es halt auch immer wieder die Situation geben, dass man manuelle Picking-Prozesse braucht. Ja, ich nenne immer ganz klassisch, ja, solange ich bei einem Discounter, bei einem Retailer von der Gurke über die Milch bis hin zum Grill und Sonnenschirm irgendwie alles kaufen kann, ja, ist da eine komplette Automation sehr schwierig. Ja. Das heißt, diese manuellen Prozesse wird es nach wie vor geben. Glaube, dass ich beim Thema, ich sag mal, Scannen versus Pick-by-Voice, wenn ich das jetzt mal in meinem Punkt sagen kann, kann man das immer relativ einfach erklären. Solange es auf Geschwindigkeit geht, ja, würde ich immer den Voice-Prozess vorziehen. Ja, also wenn die Frage ist, so viele Collies wie möglich pro Stunde, dann nehme ich halt einen sehr, sehr schnellen und effizienten Prozess. Mhm. Ja, und das ist einer, der keinen Medienbruch hat. Und wenn ich aber, ich sag mal, sehr hochwertige Ware, nehmen wir jetzt mal iPhones, kann sich jeder gut vorstellen, wenn ich die picke oder kommissioniere, dann würde ich auch immer auf eine Scannerlösung gehen. Mhm. Ja. Also gar keine Frage, es wird beides geben.
Und natürlich, was ich sehr spannend fand, ist natürlich auch das Thema Sprache, Kommunikation selber zwischen den Kollegen. Also mit dem Scanner kannst du das ja nur schwer lösen. Ne? Klar, natürlich hast du die anderen logistischen Anwendungsfälle. Total verstanden, macht total Sinn. Aber auch das Thema Kommunikation. Ist dann eure Lösung nicht auch mehr als jetzt nur eine Unterstützung für den Kommissionierprozess, wo du dann deine Bestätigung abgibst? Ich fand das halt sehr beeindruckend, dass man jetzt auch dementsprechend Sprache Mitarbeiter A mit Sprache Mitarbeiter B einfach auch kommunizieren kann darüber. Weil das ist ja mit dem Scanner nicht gelöst allein.
Hm? Ja, also das ist sicherlich der Punkt. Ne? Also ein Scanner ist natürlich sprachenunabhängig, das ist sicherlich ein Vorteil. Ja. Aber am Ende, und deshalb macht mir das auch so viel Spaß, was ich mache, ist das Thema Kommunikation halt ganz wichtig. Ja, und jetzt schließt sich vielleicht schon fast der Kreis, zumindest für das Thema, wo wir angefangen haben. Ich finde, dass es unheimlich wichtig ist, dass Menschen, die zusammenarbeiten, tagtäglich 8,5 Stunden, ich sag mal, in einem Kommissionieren, in einem Lagerprozess, was wirklich körperlich anstrengend ist, auch die Möglichkeit haben müssen, sich einfach mal miteinander auszutauschen. Ja, du hast unheimlich viele Nationalitäten, Gruppen, die sich bilden. Ja. Auf der einen Seite, die untereinander kommunizieren können, aber nicht miteinander, weil einfach die Sprache nicht da ist. Ja, also wir haben wirklich von Kunden die Anforderungen oder die Situationen beschrieben bekommen, dass die Leute sich wirklich in der Cafeteria anstarren und nicht miteinander sprechen können. Mhm. Ja. Natürlich gibt es in der heutigen Zeit mit einem Google Translate, ich denke, im nächsten Teams-Update wird vielleicht die Möglichkeit sein, das Ganze sogar über Sprache übersetzen zu lassen. Ja. Hab gehört, die neue Apple-iPhone-Generation AirPods soll es auch können, ja, dass man quasi gegebenenfalls in seiner Sprache dann Ausgaben bekommt. Das ist also keine Raketenwissenschaft, aber für uns ist wichtig, dass über dieses Live-Translation-Tool, was du halt quasi angesprochen hast, ja, also wenn wir jetzt quasi hier diesen Bogen gehen, ja, ich könnte halt in Englisch einsprechen und du würdest es auf Finnisch hören, einfach nur, weil der passende Parameter übersetzt ist und eine KI dann quasi die Sprachausgabe generiert, halte ich das halt für sehr wichtig, weil wir einfach miteinander sprechen können. Definitiv. Das, was wir jetzt tun, können viele Menschen nicht so offen miteinander sprechen. Ja. Also deshalb ist dieses Thema Live-Translation ganz wichtig. Wie gesagt, es ist keine wissenschaftliche Neuerfindung. Aber was wir natürlich bieten, wir bieten eine Plattform, die im Lager sowieso im Einsatz ist. Ja, passt halt auch entsprechend in das Security-Netzwerk, die IT-Richtlinien, ja, dass nicht jeder mit seinem privaten Handy da irgendwie Google Translate nutzt, sondern man das Ganze halt letztendlich über eine Plattform nehmen kann. Hat auch was aus Sicherheitsgründen natürlich auch zu tun, dass auch ein Teamleiter, ein Supervisor in der Lage ist, mit jedem klar und deutlich zu besprechen, hey, das sind die Go's, das sind die No-Go's, gerade wenn Flurförderfahrzeuge und solche Dinge da im Einsatz sind, also dass die Leute sich einfach miteinander austauschen können. Ja, und das macht halt viel mehr Spaß, mit jemandem zu sprechen und ihm dann vielleicht auch mal ein Lächeln zu schenken als Führungskraft, als irgendeinen ausgedruckten Zettel, wo das stumpf in der übersetzten Sprache draufgeschrieben ist.
Ja, absolut. Ich denke da gerade noch viel weiter. Also es bringt mich gerade auch zum Nachdenken, wo da noch Use Cases liegen. Denkt ihr da auch schon weiter? Also ich finde es natürlich immer mega, was du aufgreifst und sagst, Kommunikation als solches. Ne? Das heißt, die Leute können sich miteinander austauschen. Das ist schon mal der erste Schritt. Wie soll man zusammen leben, zusammen arbeiten, wenn man sich nicht verständigen kann? Beziehungen scheitern, weil man nicht mehr die gemeinsame Sprache spricht. Ja? Selbst wenn man Deutsch spricht. Ne?
Ja, gibt's ja auch definitiv. Ja.
So. Und da ist es noch viel wichtiger. Und aber auch das Thema News, Unternehmensinformationen etc. Hast du da Beispiele? Macht ihr sowas schon? Gibt es Kunden, die das da auch für Unternehmensnews nutzen und sagen, ich kann da irgendwas abrufen? Stelle ich mir das vielleicht auch zu Bring Your Own Device mäßig vor, dass ich sage, ich habe da eine App und dann rufe ich mir die Infos ab. Ist das theoretisch denkbar?
Das ist theoretisch denkbar. Also wir haben da auch aktuell einen Piloten und da ist das zum Beispiel genau angedacht. Ja, dass man halt genau sagt, hey, es gibt halt Informationen der Woche, Informationen des Tages. Ja, dass man, weil das ist ja der Punkt, die Menschen, die im Lager arbeiten, haben ja einen Nachteil uns gegenüber. Die haben nicht den sascha.egener@. Ja. Die haben keine E-Mail-Adresse, die haben kein PC, die haben kein Device.
Von dem normalen
Unternehmensdasein. Ja. Oft hängen dann irgendwelche wüsten Zettel, wie gesagt.
Schautafeln, Infoboards, die sind nicht abgedatet.
Sprachenproblem, nochmal. Das ist halt wirklich ein Thema und das ist etwas, was wir definitiv mit einfließen lassen können, jetzt schon, weil es ganz einfach ist, ins System einzuspielen und dann in verschiedene Sprachen zu verteilen.
Ja, super spannend.
Und wenn es die Weihnachtsgröße sind.
Ja. Und das nächste große Ding für dich in dem Wirkungskreis, in dem du unterwegs bist, also Sprache, siehst du was ganz Großes kommen, zum Beispiel, dass Google Glasses zusammen mit Voice irgendwelche Dinge ersetzen? Wo seid ihr da dran?
Ja, also sag mal, der Pick-by-Vision-Faktor ist natürlich immer wieder wo wir angesprochen werden. Mhm. Ne? Im Grunde sind wir immer in der Lage, verschiedene Prozesse zu mischen. Das heißt, wenn natürlich der Anspruch da ist, aber da muss man sich den Use Case genau angucken. Mhm. Das kann man jetzt nicht allgemein sagen. Ja, und es sinnvoll ist, Informationen, ich sag mal, anzuzeigen, dann ist sicher so eine Brille oder ein Wearable immer eine gute Sache. Ja, ja, also das heißt, dass man da halt einfach Informationen oder Bilder anzeigt. Aber ich glaube nicht, dass das der nächste Schritt für uns sein wird. Der nächste Schritt für uns ist im Endeffekt angedockt an das Thema Kommunikation und den Menschen im Lager mitzunehmen, nochmal, die es sehr lange geben wird, immer wieder und weiter und am Ende sehr schwer zu bekommen sind und vor allen Dingen noch schwerer zu halten sind.
Ja, genau.
Und
vor allem, wie motivierst du jemanden, diesen Job zu machen?
Ne? Genau. Das ist alles. Und da haben wir uns wirklich, weil wir, ich sag mal, die Technologiebasis Pick by Voice, die ist da. Mhm. Ja, natürlich kann man irgendwo immer besser werden in der Erkennung, in der Ausgabe. Da hilft natürlich auch KI, umso tiefer wir es einbinden. Aber das nächste Thema, womit wir uns wirklich beschäftigen werden, ist eher das Thema Gamification. Mhm. Ja, das heißt, die Mitarbeiter nochmal einfach zu motivieren über vielleicht ein Spiel.
Aha.
Und da bietet sich Voice natürlich auch an, ne?
Weil
ich keinen Medienwechsel habe.
Das aber
ist ja, nur ein wenig gespoilert.
Ich halte es im Loop. Wir werden es jetzt nicht weiter vertiefen.
Genau.
Ja, vielleicht ist das ja ein Thema, was wir nochmal dann zu gegebener Zeit ein bisschen tiefer besprechen können. Ich gucke gerade mal so ein bisschen in die Frageliste, die ich mir noch so hier vorbereitet habe. Wir haben ja auch über die Shift-Bewegung gesprochen, Sascha. Ja. Ne? Du warst da von Anfang an sehr interessiert, da zu verstehen, was es eigentlich ist, was es braucht. Was hast du für dich heute bis jetzt mitgenommen, so aus diesem ganzen Shift-Gedanken? Was sind die Dinge, die dich da bewegen in diesem Umfeld?
Ja, also erstmal habe ich mitgenommen, dass es zwingend notwendig war, so etwas aufzusetzen. Ja, weil, wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr lange umtriebig und man hat immer versucht, Dinge zu bewegen, unterschiedlichste Menschen, aber auch unterschiedliche Themen an einen Tisch zu kriegen. Ja, man versucht, glaube ich, seit Jahrzehnten irgendwelche Standards zu definieren und nehmen wir einfach nur mal das Thema Integration, Interface. Natürlich gibt es da irgendwas, aber trotzdem weiß man selber von den Aufwänden, die dann immer wieder aufgerufen werden. Ja, es ist immer wieder neu irgendwie. Und ich glaube, dass halt einfach der Punkt ganz wichtig ist, dass das Thema der Mensch, der meiner Meinung nach die wichtigste Rolle spielt, ja, die Technologie und aber auch die Prozesse, dass man da eine Plattform und die Möglichkeit hat, sich untereinander auszutauschen. Ja, und vor allen Dingen, dass auch jeder im Grunde seinen wichtigsten Punkt mit reinbringen kann. Ja, das kann ja zum Beispiel die Ausbildung von jungen Führungskräften sein, was meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, auch wenn ich unser Unternehmen sehe. Deshalb einfach eine Plattform zu haben, ja, auf der man solche Dinge auch relativ neutral besprechen kann, weil es halt, zumindest habe ich es so bis jetzt mitbekommen, nicht fix ist und es ist nur ein quasi, es ist nur Owner-Ebene, es ist nur C-Level, es ist einfach bunt gemischt. Ja, und jeder darf und soll einfach seine Dinge einbringen. Und wie gesagt, da glaube ich, es ist wirklich Zeit, dass wir sowas haben.
Ja. Und wenn du so einen Blick nach vorne wagen magst, ne, Logistik 2030, ich habe ja schon ein bisschen ähnliche Frage gestellt, aber wie glaubst du denn, einfach mal auch dort ein reales Bild zu zeichnen, wie glaubst du denn, wird Logistik 2030 aus Sicht des Menschen aussehen? Ist eine doofe Frage, ich weiß, ne? Und gerade Zukunft ist ja was, es gibt ja nicht die eine, es gibt ja Zukunft, ne? Aber die Logistik 2030, ich strauchel immer noch für mich selbst, mit dem, haben wir wirklich erkannt, dass wir das ändern müssen? Oder haben wir angefangen, es umzusetzen? Oder führen wir die Lethargie so weiter, wie wir sie weiterführen, wie wir gerade aktuell? Es gibt Initiativen, Transportlogistik, wir sehen Aufbruch irgendwo, ist schon ein Gefühl von Aufbruch da, ne? Nichtsdestotrotz, wenn du sagst, so 2030, machen wir es anders. Wunschvorstellung. In 2030, wenn du das wünschen könntest, wie würde die Logistik in 2030 aussehen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Schwierige Frage.
Ja. Ne, weil man sieht natürlich einen auf der einen Seite so ein Business natürlich heraus, aber ich glaube jetzt gerade spontan würde ich erstmal sagen, dass für mich das Thema Nachhaltigkeit da ganz oben stehen soll und muss.
Glaubst du, es kommt zurück?
Ja. Das muss zurückkommen. Ja. Also ich glaube, dass das, ich glaube, es immer wieder auch heute so ein bisschen durchfließen lassen, auch wenn man über Familie, Werte und solche Dinge gesprochen hat. Und es ist ja auch ein Teil von Shift, ne, dass wir auch eine gewisse Verantwortung haben, ne, und die wir im Grunde tragen und gerade auch wir, die vielleicht auch Dinge bewegen können. Mhm. Ja, und deshalb glaube ich, dass der Aufbruch auf jeden Fall wiederkommen muss. Ja, und auf der einen Seite, wie gesagt, das Ganze auch, ich sag's mal so platt, auch für unseren Planeten nehmen müssen. Mhm. Ja, wir müssen auch wir die Verantwortung tragen, nochmal Dinge verändern können, halt klar sehen. Dafür muss ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf eine Straße kleben. Ja,
stimmt.
Aber es ist ganz klar, dass wir halt mit dem, was wir für unsere nachfolgenden Generationen in den Händen haben, das Ganze sehr ramponiert haben und Füßen getreten haben über Jahrzehnte. Und wenn wir es nicht verändern können, wer dann?
Absolut. Das ist eigentlich ein schöner, fast schon schöner Schlusssatz, ne? Das so aufzugreifen, zu sagen, dass wir eine gewisse Verantwortung haben für die nächsten Generationen, für unsere Kinder, dort einen Planeten zu hinterlassen, der lebenswert ist, aber vor allem auch eine Gesellschaft zu haben, wo man miteinander und nicht gegeneinander agiert und das nicht nur im Kontext Deutschland oder in den Gemeinden, in den Städten, wo wir unterwegs sind, sondern vielleicht auch übergreifend. Ne? Also dieser eine Planet gehört ja uns allen. Es gibt nur diesen einen. Wir haben zwar Ambitionen, weil wir es hier nicht hinkriegen, irgendwie zum Mars zu fliegen und glauben, dass es da besser ist. Ich glaube, wir sollten erstmal doch das nutzen, was wir hier haben. Deswegen finde ich das sehr schön, was du sagst. Und ich kann das nur unterstreichen, kann das nur unterstützen. Und ich hoffe, dass wir genau mit Shift diese Möglichkeit haben, das zu tun und viele mit und Gleichgesinnte finden, die genau das Denkmuster, diese Haltung, diese Werte mitbringen, dass es ihnen wichtig, diesen Menschen wichtig ist, gemeinsam was zu bewegen und was Positives zu hinterlassen. Bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass du da Interesse dran hast und auch mitwirken möchtest und dich als Unterstützer zu wissen, macht mich sehr stolz. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ja. Und da vielleicht auch nochmal so ein Impuls für die nächste Generation. Ne? Was würdest du der nächsten Generation so als Impuls mitgeben? Mutig sein, mutig bleiben, bewegt euch mehr. Ihr müsst nicht alles wissen. Was sind deine Impulse, wo du sagst, so nächste Generation?
Ja, also mutig sein, das ist das eine auf jeden Fall. Dinge probieren, ja, sich einfach nicht zu lange vielleicht irgendwo, ich sag mal, in einer Theorie verstecken, ja, sondern das, was ich eben auch gesagt habe zum Thema Sport, einfach probieren. Ja. Hier und da gehört da meiner Meinung nach auch Try and Error. Ne? Also man muss sich einfach auch selber ausprobieren. Ja, ist es das Richtige, ist es nicht das Richtige? Gerade vor allen Dingen, wenn man dann im Job angekommen ist. Ja, dafür muss ich dann nicht vielleicht nochmal einen extra Studiengang machen, sondern ich habe ja irgendwo eine Basis. Mhm. Ja, aber sofort einfach, wenn man merkt, hey, das ist es nicht, ja, für sich den Weg zu gehen und zu sagen, ja, aber das macht mir Spaß und da kann ich Dinge bewegen.
Ja,
also eine gewisse Flexibilität auf der einen Seite, immer den Mut behalten. Meiner Meinung nach aber auch vielleicht, und vielleicht ist das auch eine Thematik, die wir dann auch in, oder die du in Shift 3 mit aufnehmen kannst.
Hast du schon richtig gesagt.
Ist, ja, dass man, ich sag mal, auch so eine Art Mentorenprogramm hat. Ja, also dass man, ja, wenn ich als junger Wilder da bin, aber trotzdem mal auch noch auf die Menschen zugehe, die vielleicht hier und da noch relativ viel aus Erfahrung und aus Bauchgefühl heraus entscheiden. Mhm. Ja, einfach, dass man da so ein, ja, ein gesunde Wingman Mischung. Oder ein Wingwoman hat, eine gesunde Mischung.
Ja, genau. Ja, das ist super, super wichtig, super entscheidend. Und du hast ja deinen Geschäftsführer angesprochen und wäre noch eine Frage in Richtung Mentoren. Hast du solche Mentoren in deinem Leben gehabt? Gab es Menschen, die dich begleitet haben, noch an anderer Stelle?
Ja, das hatte ich auf jeden Fall. Ja. Also das muss ich sagen.
Ja, ja. Und das über einen längeren Zeitraum oder auch punktuell?
Nein, also über längere Zeiträume, aber auch punktuell. Also ich habe zum Beispiel auch mal mit einer Profi-Trainerin sehr stark das Thema Kommunikation über fast anderthalb Jahre verfolgt und extrem viel mitgenommen. Mhm. Ne? Einfach, ich sag mal, off-topic nach Dienstschluss.
Ja.
Und hatte aber auch, wie gesagt, Geschäftsführer oder auch Kollegen, die mich begleitet haben und wo ich wirklich viel gelernt habe und sehr dankbar für bin.
Und heute auf der anderen Seite, bist du Mentor heute für Mentees? Im Unternehmen?
Ja.
Und das in deinen Abteilungen oder auch übergreifend? Weil ich kenne das so, dass manche Firmen dann auch übergreifend sagen, ich gehe bewusst, bilde Beziehungen, die jetzt nicht unbedingt fachlich auch was miteinander zu tun haben.
Das machen wir auch so, dass wir halt das quasi fachübergreifend haben.
Ja, genau. Spannend.
Genau.
Ich habe gar nicht mehr so viel auf dem Zettel, mein lieber Sascha. Das war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Hat mich sehr gefreut, dass du den langen Weg nach Hamburg auf dich genommen hast.
Sehr gerne.
Und dass wir heute gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam Shift 3 auch weiterentwickeln können und wünsche dir natürlich aber auch persönlich ganz viel Erfolg in den nächsten Vorhaben, in den Dingen, die du gespoilert hast, weil ich weiß, der Logistikmarkt ist immer sehr anspruchsvoll. Der Logistikmarkt ist in Veränderung. Ihr habt spannende Themenfelder, glaube ich, die ihr besetzt, aber auch, wo ihr wirklich Wandel schaffen könnt. Und das ist, wenn man so ein Produkt hat, eigentlich eine mega coole und tolle Voraussetzung, dass man wirklich einen Wert für seine Kunden, aber auch vor allem die, die damit arbeiten, schaffen kann. Weil in vielen Projekten in der Vergangenheit bei mir habe ich immer nicht den Wert gesehen, irgendwie eine Implementierung gemacht habe von der Software, die danach komplexer war. Weil bei eurer Lösung und das, was ich so höre als Feedback, ist es ja genau andersrum und das ist ja mega cool. Von daher drücke ich dir da ganz doll die Daumen und freue mich auf unsere gemeinsame weitere Zusammenarbeit bei Shift.
Ja, vielen Dank und auf die Abenteuer.
Auf die Abenteuer. Ja, ihr Lieben, das war der Podcast mit Sascha Igner. Wenn euch das Thema gefallen hat, wenn euch das Spaß gemacht hat, zuzuhören, beziehungsweise wenn ihr sagt, Sascha ist ein cooler Typ, mit dem möchte ich unbedingt zusammenarbeiten, auch bei Shift, vielleicht kann der ja mein Mentor werden, wenn es seine Zeit zulässt, dann schickt diesen Podcast gerne an Interessierte weiter, gebt uns Kommentare ab, Feedback ab, wir wollen besser werden. Ich habe ja gesagt, für mich ist das hier auch eine kleine Therapiestunde, besser zuzuhören, mehr zuzuhören und die richtigen, vor allem Fragen herauszukitzeln aus meinen spannenden Gästen und das war der Call to Action für die heutige Folge. Bis demnächst.
The Shift, eine Produktion von Shift 3 und Grünberg Solutions.